Psalm 44, Vers 1. Dem Chorleiter von den Söhnen Korahs ein Maskil. Gott, mit unseren Ohren haben wir gehört, unsere Väter haben uns erzählt, die Großtat, die du gewirkt hast in ihren Tagen, in den Tagen der Vorzeit. Du hast mit deiner Hand Nationen ausgetrieben, aber sie hast du eingepflanzt. Völkerschaften hast du Schaden zugefügt, aber sie hast du ausgebreitet. Väter haben uns erzählt von dem, was du getan hast, von dem, was du in ihrem Leben getan hast. Von der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, dass sie in ein Land geführt hat, das ihnen verheißen hat, es ihnen gegeben hat, die Heiden, die dort gewohnt haben, vertrieben hat, war auch ein Gericht über diese heidischen Völker. Gott war sehr geduldig, 400 Jahre lang. Aber die Väter haben erzählt, was du gewirkt hast in ihren Tagen. Da haben wir gedacht, ja, das ist wichtig, dass wir einander erzählen von dem, was Gott tut in unserem Leben. Wir machen das viel zu wenig, glaube ich. Zeugnis erzählen. Wirklich weitersagen, was Gott Gutes tut oder Großes tut in unserem Leben oder im Leben von anderen. Da haben wir gedacht, besonders gilt es für die Väter, vielleicht auch die Mütter. Es ist so wichtig, dass wir das den Kindern weitergeben, was Gott getan hat, oder allgemein für uns als Gemeinde, dass wir es der nächsten Generation weitergeben. Die großen Dinge, die Gott getan hat. Natürlich zuallererst das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Das war das größte Werk. Aber einfach erzählen die Realität Gottes in unserem Leben, das zu bezeugen, was er tut, was er getan hat. So wichtig. So wichtig, dass wir Kindergottesdienst haben und das an die Kinder weitergeben. Aber ganz besonders auch als Eltern sind wir herausgefordert, zu erzählen von dem, was Gott für uns getan hat. Und ich glaube nicht, dass wir die Kids anpredigen müssen, sondern ganz natürlich über Gott reden im Alltag. Als ich in Österreich war, mit meinem kleinen Neffen Fußball gespielt habe im Garten, schon finster geworden, und da war ein ganz toller, wunderschöner, heller Mond am Himmel, und das hat ihm gefallen. Da hat er darauf hingewiesen, hey, schau mal, wie schön der Mond, und habe gesagt, ja, und weißt, wer das gemacht hat? Jesus hat es gemacht. Ist es nicht toll, was Gott gemacht hat? Und einfach ganz natürlich drüber reden, über die Taten Gottes in unserem Leben. So wichtig, dass die nächste Generation das erfährt, dass Gott real ist, dass Gott lebendig ist, dass wir erzählen können, ja, das habe ich mit Gott erlebt. Oder als Familie zusammen zu beten und dann zusammen zu erleben, wie Gott Gebete erhört. Das sind unbezahlbare Erfahrungen. Und das ist so wichtig. Unsere Väter haben uns erzählt, die Großtat, die du gewirkt hast in ihren Tagen. Dann im Vers 4. Denn nicht durch ihr Schwert haben sie das Land in Besitz genommen und nicht ihr Arm hat ihnen geholfen, nicht aus eigener Kraft, sondern deine Rechte und dein Arm und das Licht deines Angesichts. Und wo Gott ist, seine Gegenwart ist Licht, weil du Wohlgefallen an ihnen hattest. Also Gott hat sie gesegnet. Was er ihnen geschenkt hat, war nicht aus eigener Kraft, durch ihren Arm. Wir haben das geschafft, wir sind oft so selbstzufrieden oder selbstgenügsam. Ah, schau mal, was ich mal geschafft habe, was ich aufgebaut habe in meinem Leben. Das Unternehmen oder den Tisch, den ich da gezimmert habe, oder das Musikstück, was ich geschrieben habe, oder die Malerei, oder guck mal, wie viel ich verkauft habe, je nachdem, wo unsere Gaben liegen. Aber guck mal, was ich gemacht habe. Durch meinen Arm. Ja, wer hat dir denn den Arm gegeben? Wer hat dir denn die Intelligenz gegeben und die Gabe gegeben? Es kommt von Gott. Und das zu sehen, Gottes Hand, Auch da in unserem Leben. Ist nicht so selbstverständlich zu nehmen. Auch nicht, weil wir es verdient haben. Sondern es heißt hier, weil du Wohlgefallen mit ihnen hattest. Aus Gnade. Aus Gnade. Aber dass wir nicht vertrauen auf unsere eigene Kraft, sondern dass wir auf Gott vertrauen. Und Gott auch in allem sehen, was wir tun. Israeliten haben gekämpft, als sie das verheißene Land eingenommen haben. Es war nicht so, dass sie sich hingesetzt haben oder im Bett liegen geblieben sind und gesagt haben, ja Gott, wir vertrauen dir, dass du unsere Kämpfe kämpfst, dass du uns versorgst, dass du uns den Sieg gibst. Nee, sie waren aktiv beteiligt, aber sie haben erkannt, es ist eigentlich Gottes Werk. Gott, der durch uns wirkt. Nicht unabhängig von uns, aber durch uns. Unterschied ist, auf was vertraust du in dem, was du tust. Vertrau auf den Herrn, sieh seine Hand. Und oft sehen wir das, wenn wir zurückschauen erst, wie sehr Gott mit dabei war. Und das können wir dann wieder der nächsten Generation erzählen und allen anderen, die es hören wollen. Du selbst bist mein König, oh Gott. Gebiete die Rettungen Jakobs. Er erkennt hier Gottes Herrschaft an und unterstellt sich Gottes Herrschaft. Auch das ist ganz wichtig in unserem Leben, dass wir Gott Gott sein lassen in unserem Leben, dass wir ihn Herr sein lassen in unserem Leben. Auf den Fahrersitz unseres Lebensautos, nicht irgendwo auf dem Rücksitz oder im Kofferraum einsperren oder auf dem Beifahrersitz. Nee, dass er wirklich König ist, auf dem Thron unseres Herzens. Wir sagen, okay Gott, was immer du willst, das will ich tun. Und wenn du irgendwas ändern willst, was ich tue oder in welche Richtung ich gehe, möchte ich offen sein dafür. Du bestimmst mein Leben. Und es ist wunderschön, wenn wir mit so einer Gelassenheit uns einfach Gott anvertrauen können. Und wir müssen uns keinen Stress machen. Oftmals machen sich Leute irrsinnigen Stress. Ich kann Gottes Stimme nicht hören. Aber Gott kann zu dir so reden, dass du es hörst. Lass es sein Problem sein, nicht dein Problem. Aber wichtig ist diese Einstellung in unserem Herzen. Ja, Gott, du bist der Herr, was du willst. Nicht, was ich will, was du willst. Und wenn wir die Einstellung haben, dann wird Gott uns führen. Und er bittet hier Gott, gebiete die Rettungen Israels oder Jakobs. Bitte an Gott, dass er rettet. Durch dich werden wir niedergestoßen, unsere Bedränger. Durch deinen Namen werden wir zertreten, die gegen uns aufstehen. Denn nicht auf meinen Bogen vertraue ich, das war die Waffe für die Entfernung, und auf mein Schwert wird mich nicht retten, das war die Waffe für den Nahkampf. Denn du rettest uns von unseren Bedrängern, und unsere Hasser machst du zu Schanden. In diesen Kämpfen des Alltags, in denen wir stehen, in den geistlichen Kämpfen, auch manchmal einfach die Kämpfe gegen die negativen Seiten dieses Lebens oder die Herausforderungen dieses Lebens. Da verlassen wir uns nicht auf uns selbst. Nicht auf meinen Bogen vertraue ich, nicht auf mein Schwert, nicht auf meine Weisheit, auf meine Waffen sozusagen, auf meine Ressourcen, sondern ich vertraue auf Gott. Und er rettet uns von unseren Bedrängern. In Gott rühmen wir uns den ganzen Tag. Und deinen Namen werden wir ewig preisen. Gott tut Gutes in unserem Leben. Wollen wir ihn auch preisen dafür, oder? Vergessen wir auch oft. Oft ist es so, dass wir das Gute selbstverständlich nehmen. Und wenn was Schlechtes passiert, dann werfen wir das Gott vor. Sogar die Leute, die gerne an Gott glauben. Ne? Wenn alles gut läuft und sie sich ihre Firma aufbauen und reich werden und alles toll läuft, dann sagen sie, hey, guck mal, was ich gemacht habe. Aber dann, wenn die Schicksalsschläge kommen, dann sind sie sauer auf Gott plötzlich. Wie kann Gott es zulassen? Ich habe gedacht, du glaubst nicht an Gott. Warum nimmst du doch das auf deine Kappe? Wir wollen Gott preisen. Und das verändert was in unserem Leben, wenn wir auf Gott schauen und Gott danken, wenn wir unsere Segnungen auch sehen und bewusst Danke sagen dafür. Das gibt uns die richtige Perspektive, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich tendiere dazu, das Negative zu sehen im Leben. Wenn alles gut läuft und eine Sache nicht so gut läuft, dann ist das, was mich beschäftigt. Vielleicht als Mann, wir sind Problemlöser, ne? Das ist was, was uns besonders ins Auge fällt. Aber manchmal kann unser Leben da wirklich so aus der Waage geraten. Und diese eine Sache, die vielleicht gar nicht so groß ist, kann übermäßiges Gewicht gewinnen und uns runterziehen. Aber wenn wir uns vornehmen, dass wir Gott Danke sagen und Gott preisen für das Gute in unserem Leben, dass wir es zum Anziehen haben, Gesundheit, Familie, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir hören können und sehen können, dass wir genug zu essen haben. Wir sind so reich gesegnet. Und wenn wir anfangen, das bewusst zu sehen und Danke zu sagen, dann wird unser Leben eine Ausgewogenheit haben. Dann können wir sagen, okay, das läuft noch nicht so gut, da beten wir weiter, da bleiben wir weiter dran. Aber guck mal, was Gott getan hat. Es wird mich nicht aus der Waage bringen. Und das ist wichtig in unserem Leben. Also erinnert sich an Gottes Treue und an all das, was Gott getan hat und wie Gott mit ihnen war. Und er preist den Herrn dafür. Und dann im Vers 10 kommt ein Doch. Doch du hast uns verworfen und in Schande gebracht und zogst nicht aus mit unseren Heeren. Du ließest uns zurückweichen vor dem Bedränger. Und die uns hassen, haben für sich geraubt. Du gabst uns hin wie Schlachtvieh und unter die Nationen hast du uns zerstreut. Du verkauftest dein Volk um ein geringes und hast keinen Gewinn gemacht durch ihren Kaufpreis. Du machtest uns, unseren Nachbarn, zum Hohn, zum Spott und Schimpf denen, die um uns umgeben. Du machtest uns zum Sprichwort unter den Nationen, zum Kopfschütteln unter den Völkerschaften. Den ganzen Tag ist meine Schande vor mir und Scham hat mir mein Gesicht bedeckt, wegen der Stimme des Schmähers und Lästerers, angesichts des Feindes und des Rachgierigen. Die Leute haben gelästert, hey, wo ist denn euer Gott? Guck mal, wie es euch geht. Warum lässt ihr das zu? Dieses alles ist über uns gekommen, doch wir hatten dich nicht vergessen, noch verraten deinen Bund. Unser Herz ist nicht zurückgewichen, noch sind unsere Schritte abgebogen von deinem Pfad, dass du uns so zermalmt hast am Ort der Schakale und uns bedeckst mit Finsternis. Hätten wir den Namen unseres Gottes vergessen und unsere Hände zu einem fremden Gott ausgestreckt, würde Gott das nicht erforschen, denn er kennt die Geheimnisse des Herzens. Gott kennt unser Herz. Alles. Wir müssen ihm gar nichts vormachen. Wir können ganz ehrlich sein. Ja, um deinetwillen werden wir umgebracht den ganzen Tag. Als Schlachtvieh werden wir angesehen. Erwache, warum schläfst du, Herr? Wache auf, verwirf uns nicht auf ewig. Warum verbirgst du dein Angesicht? Vergiss unser Elend und unsere Bedrückung. Denn unsere Seele ist in den Staub gebeugt und unser Bauch klebt an der Erde. Steh auf, uns zur Hilfe und erlöse uns um deiner Güte willen. Wieder appelliert an Gottes Gnade, nicht weil sie es verdient haben, aber an Gottes Gnade. Ich habe die ganzen Verse gelesen, damit wir das ganze Bild sehen. Gott hat Israel ins Weiße Land geführt, sie haben die Völker vertrieben, hat ihnen Sieg gegeben. Doch dann gab es hier eine Zeit, wo sie nicht siegreich waren. Und im Kontext her sagen wir, dies alles ist über uns gekommen, doch wir hatten dich nicht vergessen, noch verraten deinen Bund. Also sie haben Niederlagen erlebt, sie sind durch schwierige Zeiten gegangen, obwohl sie Gott treu waren. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine Zeit war, wo Israel treu war Oder ob es eine Zeit war, in der Gott Israel gezüchtigt hat, weil das sehen wir in der Geschichte, dass Gott gesagt hat, wenn ihr mir treu seid, dann bleibt ihr im Land wohnen, dann werde ich euch segnen. Wenn ihr mir untreu werdet, dann werde ich euch zerstreuen unter alle Nationen. Vielleicht sind es die Söhne Korahs hier, die sagen, aber Herr, wir sind dir treu gewesen und sozusagen, wir müssen mitleiden mit den Untreuen. Aber unser Herz ist nicht zurückgewichen. Wir haben nicht deinen Bund verraten. Wir sind nicht abgebogen von deinem Pfad. Und auch das sind Situationen, die jeder kennt im Leben, oder? Dass man durch Anfechtungen geht, schwere Zeiten, dass schlechte Dinge passieren und wir sind uns keiner Sünde bewusst. Es ist jetzt nicht die Züchtigung des Herrn über uns, vielleicht müssen wir mitleiden mit anderen. Paulus sagt im Timotheus, dass alle, die gottesfürchtig leben wollen in dieser Welt, Verfolgung erleiden werden geschlachtet wie Schlachtschafe, Unschuldige, Opfer. Gott, warum lässt du das zu? Erwache, Gott, warum schläfst du? Manchmal dieses Gefühl, was wir haben können in so Zeiten. Gott, wo bist du? Bist du schlafen gegangen? Siehst du nicht? Hörst du nicht? Und die Antwort ist natürlich, unser Gott schläft nie. Er hört, er sieht. Aber manchmal lässt er schwierige Dinge zu in unserem Leben. Und er beantwortet uns sehr selten die Warum-Frage. Aber er fordert uns heraus, ihm zu vertrauen. Es ist interessant, diesen Vers 23. Um deinetwillen werden wir umgebracht den ganzen Tag, als Schlachtvieh werden wir angesehen. Paulus zitiert diesen Vers im Römerbrief, im Kapitel 8. Und er setzt es in ganz neuen Kontext oder vielleicht in den richtigen Kontext, in den Kontext von Gottes Liebe. Weil das war Realität für die Apostel damals, für die Jünger, für die Nachfolger Jesu. Die haben versucht, Jesus nachzufolgen, die haben ein gerechtes Leben gelebt, die haben seinen Bund gehalten, die haben Jesus vertraut und trotzdem sind sie verfolgt worden und umgebracht worden. Aber ich sehe hier Römer 8, ihr kennt die Verse alle. Stephanus. Ja, genau, zum Beispiel Stephanus. Römer 8, Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Da haben wir es, Gott sieht, Gott lässt es nicht kalt, Jesus verwendet sich für uns. Und dann Vers 35, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Setzt diese ganze Situation im Kontext von Gottes Liebe. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Das war Realität für die. Er schreibt diese Worte, diese Umstände jetzt nicht nur irgendwie als schönen poetischen Satz, sondern das war Realität. Sie waren in Drangsal, Angst, Verfolgung, Hungersnot, Blöße, Gefahr, Schwert, Todesstrafe ist damit gemeint, wurden den Kopf kürzer gemacht. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf und wir entscheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Manchmal gehen wir durch schwierige Zeiten in unserem Leben, unverdient sozusagen. Gott, wir sind dir treu gewesen und trotzdem werden wir verfolgt oder vielleicht gerade deswegen. Oder trotzdem bin ich krank. Trotzdem erleide ich Schicksalsschläge. Habe ich Beziehungsprobleme, was immer. Wäre vielleicht sogar umgebracht. Für manche ist das Realität. Besonders in muslimischen Ländern. Aber Paulus sagt, in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Der Unterschied ist, dass Jesus bei uns ist, dass Jesus bei uns ist und mit uns ist und für uns ist, dass er für uns eintritt. Und wie ist man mehr als Überwinder? Überwinder erringen den Sieg vielleicht. Wir sind mehr als Überwinder, weil Jesus den Sieg für uns schon errungen hat. Hier im Alten Testament fleht er um Gott, dass Gott für sie eintritt, dass Gott ihnen einen Sieg gibt. Aber wir schauen im Neuen Testament zurück und wir sehen, Jesus hat uns den Sieg schon gegeben. An der anderen Stelle heißt es, wir dürfen mit ihm im Triumphzug mitlaufen. Jesus hat unsere Feinde besiegt, Sünde, Teufel, den Tod. Ich glaube, deswegen sind wir mehr als Überwinder. Wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, der Herr ist mein Hirte, er ist mit mir. Auch wenn ich durchs Tal des Todesschattens gehe, ich fürchte mich nicht, du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. All diese Dinge nicht. Oder sogar, du hast den Stephanus erwähnt, Davis, sogar in der Stunde des Todes. Wenn du von dem Stein erschlagen wirst oder sobald dieses Schwert in dein Herz dringt oder dir den Kopf abschlägt, bist du im Himmel bei Jesus. Wir haben überwunden. Deswegen brauchen wir keine Angst haben. Wir haben die ewige Perspektive hier. Ich meine, was können Menschen uns antun? Schlimmste, was sie tun können, ist uns in Jesu Gegenwart zu befördern, in den Himmel. Seine Herrlichkeit. Okay. Wir werden befördert sozusagen. Paulus sagt, es ist weit besser, bei ihm zu sein, als hier in dieser Welt. Alles zu seiner Zeit. Aber wenn die Stunde gekommen ist, wenn ich mein Leben geben muss als Zeugnis für Jesus, okay. Mach mich am Kopf kürzer. Ich weiß, im nächsten Augenblick bin ich in seiner Herrlichkeit, bei ihm in der Ewigkeit. Und so sind wir mehr als Überwinder. Das ist, was wir in dem Leben der Apostel sehen. Stephanus, ne, der mit dem Lächeln und den Lippen und mit dem Gebet für die, die ihn gerade ermorden, und mit einem strahlenden Gesicht, wie das Gesicht eines Engels, in die Ewigkeit geht. Weil er sieht, Jesus ist da, er steht, um ihn zu empfangen. Da können wir Frieden haben. Sei es, dass wir durch schwierige Zeiten gehen hier, sei es, dass wir ermordet werden, im schlimmsten Fall für Jesus. Wir Christen sind nicht immer ausgenommen von Schwierigkeiten. Manche Pflanzen, denen tut zu viel Sonne nicht gut. Verdorren. Und Gott hat für jeden seinen Weg oder für jeden sein Los. Und Gott weiß es am besten. Und ich glaube, wenn wir alle sehen könnten, alle Möglichkeiten und alle Alternativen, würden wir sehen, dass Gottes Weg für uns das absolut Beste ist, auch wenn er uns manchmal durch ein schweres Tal führt oder Situationen zulässt, ist er nicht unbedingt, dass Gott immer der direkte Urheber von diesen Dingen ist. Gott ist ganz sicher kein Christenverfolger, aber er lässt es zu, Aber wenn Gott es zulässt, darf ich wissen, er ist bei mir und dann ist vielleicht diese Verfolgung das, was ich brauche, um ihm treu zu bleiben oder um im Glauben oder im Charakter zu wachsen. Wer weiß, wenn ich der reichste Mann wäre und alles hätte, was ich mir wünsche und immer gut laufen wird, vielleicht würde ich Jesus untreu werden oder geistlich irgendwie schlapp oder träge. Wissen wir nicht. Gott hat das richtige Maß für jeden. Wir dürfen wissen, dass er bei uns ist. Wir dürfen wissen, dass er schon überwunden hat. Wir dürfen auf die Ewigkeit schauen. Ich denke an den 2. Korintherbrief. Kapitel 4. Wo Paulus sagt, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Schatz von Jesus, seinem Evangelium. Damit die überragende Größe der Kraft Gottes zugehöre und nicht uns. Dann beschreibt er diese Dinge. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. Und so weiter und so fort. Und dann sagt im Vers 16, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal. Denkt an die Dinge, die er gerade beschrieben hat da oben. Bewirkt in uns ein, und das ist auch wieder so ein Superlativ, ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitig, das Unsichtbare aber ist ewig. Also, wir sind mehr als Überwinder. Und weil er hier nicht auf das Sichtbare schaut, auf die Umstände, sondern auf das Unsichtbare, auf dieses über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, das sind die gegenwärtigen Umstände und die Verfolgungen und wir werden geschlachtet wie Schlachtvieh, das ist so wie kurz vorübergehende Leichte der Drangsal. Es gibt Perspektive, oder? Wenn wir auf der einen Seite diese wirklich himmlische Hoffnung haben und wir wissen, Jesus hat gesiegt und dann, ich meine, was ist dann noch? Verglichen mit den nächsten 100 Billionen von Jahren in der Ewigkeit ist unser Leben gerade ein Augenblick. Wie ein Hauch, heißt es in der Bibel. Schnell wie ein unser Atem. Wenn es kalt ist, sieht man den ganz kurz und dann ist er verdunstet. Und es gibt uns Perspektive, wenn ich weiß, ich bin unterwegs zu Jesus in den Himmel. Ich habe schon überwunden. Tod, wo ist dein Stachel, sagt der Paulus. Gibt uns Perspektive, weil wir wissen, die schwierige Zeit wird erstens mal nicht für immer dauern. Ist nur ganz kurz und dann bin ich bei Jesus und zweitens weiß ich, es ist nicht alles in meinem Leben. Da ist dieses ewige Gewicht von Herrlichkeit. Und ich glaube, all diese Dinge sind gemein, wenn der Paulus davon spricht, dass wir mehr als Überwinder sind. Und das setzt diese ganzen Dinge hier, auch wenn wir mal ungerecht leiden müssen oder mitleiden müssen, weil andere Mist bauen oder nicht auf Gott hören und kommt das vor in dieser Welt, denkt an Kriege und Kinder, die schlecht behandelt werden oder misshandelt werden, einfach wohl andere Menschen sündigen und du musst es ausbaden. Aber in all dem dürfen wir wissen, Gott ist bei uns und das kann uns nicht trennen von der Liebe Gottes. Und wir haben den Sieg schon. Alles Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir in den Himmel befördert werden. Psalm 45. Dem Chorleiter nach Shoshanim von den Söhnen Koras, ein Maskil, ein Liebeslied. Also all diese Anweisungen hier an den Lobpreisleiter. Ein Liebeslied, geschrieben für den König oder den Sohn des Königs. Wird nicht genau gesagt, was die Umstände sind. Vielleicht für Salomo, Sohn Davids. Aber ich glaube, dass wir in dem Ganzen auch ein prophetisches Bild sehen für den Messias, für Jesus, den Sohn Davids und seine Braut. Das sind wir, die Gemeinde. Weil auch aus diesem Psalm werden einige Verse zitiert im Neuen Testament. Zuerst haben wir hier die Beschreibung von dem Poeten. Es weilt mein Herz von gutem Wort. Schöne poetische Sprache, oder? Das sehen wir schon an. Poet, es weilt mein Herz von gutem Wort. Sagen will ich meine Gedichte dem König. Meine Zunge sei wie der Griffel eines geschickten Schreibers. Du bist schöner als andere Menschen. Anmut ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet für ewig. Gürte dein Schwert um die Hüfte, du Held, deine Majestät und deine Pracht. Und deine Pracht sei stark. Zieh aus für die Sache der Wahrheit und der Sanftmut und der Gerechtigkeit, da lehre dich furchtbare Taten, deine Rechte. Also geh hin und vollbring großartige Taten, aber für die Sache der Wahrheit und der Sanftmut und der Gerechtigkeit. Das ist ein gutes Wort, oder? Das können wir einander sagen, einander ermutigen. Sei stark, zieh aus für die Sache der Wahrheit. Mit Sanftmut. Nicht als Rambo. Und Gerechtigkeit. Deine geschärften Pfeile, Völker fallen unter dir ins Herz der Feinde des Königs. Also spricht hier zu dem König. Und dann sagt er, aber dein Thron, o Gott, ist immer und ewig. Ein Zepter der Geradheit ist das Zepter deiner Herrschaft. Das ist ein Vers, der im Hebräerbrief im ersten Kapitel zitiert wird. Um die Göttlichkeit Jesu zu belegen. Also Gott spricht hier zu seinem Sohn und sagt, dein Thron, o Gott, ist immer und ewig. Ein Zepter, der geradet ist, das Zepter deiner Herrschaft. Also wir haben hier ein Bild auf Jesus hin. Er ist der allmächtige Gott, er sitzt auf dem Thron und sein Zepter ist Geradheit, Gerechtigkeit. Es gibt jetzt dem Ganzen, was er vorhin gesagt hat, neue Sichtweisen. Er sagt, du bist schöner als andere Menschen. Anmut ist ausgegossen über deine Lippen, darum hat Gott dich gesegnet für ewig. Das gilt ganz sicher für Jesus. Zieh aus in Pracht, sei stark, zieh aus für die Sache der Wahrheit. Wahrheit, Sanftmut, Gerechtigkeit. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gottlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Es ist Jesus, Gerechtigkeit hast du geliebt und Gottlosigkeit hast du gehasst. Soll auch unser Herz sein, wenn wir den ewigen, heiligen Gott sehen, Jesus sehen. Dass wir das lieben, was er liebt und das hassen, was er hasst. Und dann seht darum, weil er Gerechtigkeit geliebt hat und Gottlosigkeit, Sünde gehasst hat, darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Das war das Resultat, war Freude. Freude vom Herrn. Und ich sage das oft, aber ich sage es auch gern immer wieder, ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Das steckt schon in dem Wort drin. Sünde macht Spaß für eine Zeit lang, aber der Lohn der Sünde ist der Tod, der Zerstörung, dass wir uns wehtun. Entfremdet uns von Gott und zerstört unser Leben, unsere Beziehungen, unsere Seele. Da ist immer was Negatives, ein negativer Keim in der Sünde. Das macht kaputt. Aber wenn du Gerechtigkeit liebst und Gottlosigkeit, Sünde hast, Resultat davon ist Freude. Sind wir im Leben von Jesus. Ich glaube, Jesus war der freudigste und glücklichste Mensch, der je gelebt hat. War nie sauer oder irgendeinen Hass gehabt oder eifersüchtig auf irgendjemanden, nie einen schlechten Gedanken. Immer geliebt, immer Gott vertraut. Und je mehr wir ihm nachfolgen, desto mehr, glaube ich, werden wir das erfahren, die Freude, die er in unser Leben bringt. Und je mehr ich das verstehe, desto leichter fällt es mir, Nein zu sagen zur Sünde. Weil ich verstehe, wenn Gott mir sagt, lass die Finger davon, dann sagt er das, weil er mich lieb hat. Nicht, weil er mich einschränken will oder weil er der Spielverderber sein will, sondern weil er mich wirklich lieb hat. Er sagt, hey, wenn du auf dem Weg gehst, dann ist das der Weg der Freude und das ist der heile Weg. Ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. In allen Bereichen, zwischenmenschliche Beziehungen, Sex, Umgang mit Geld, all diese Dinge unseres Lebens. Wenn wir auf Gottes Wort hören, auf die Betriebsanleitung, wenn wir Gerechtigkeit lieben, Gottlosigkeit hassen, dann werden wir ein heiles Leben leben. Ein Leben, das behütet ist und beschützt ist von Gott, dem Vater. Das ist sein Herz. Und das müssen wir unseren Kindern helfen zu verstehen. Wenn Gott sagt, warte bis zur Ehe, dann ist es sein Herz. Weil es heil ist, weil es gut ist. Du hast keine Vergleiche im Hinterkopf, keine alten Erfahrungen. So frei, die Frau, den Mann deines Lebens zu genießen. Ist einfach heil, ist einfach gut. Muss ich gar nicht mit der Bibel argumentieren. Wenn Gott sagt, besauft euch nicht aus solchen Dingen, lasst euch nicht beeinflussen von irgendwas, was eure Sinne benebelt. Es ist gut, es ist heil. Ich meine, guckt euch mal besoffene Leute an. Das ist nur peinlich, oder? Redest irgendwelchen Schwachsinn, du tust Dinge, an die du dich nachher vielleicht gar nicht erinnerst. Wachst mit einem blauen Auge auf, weißt nicht warum. Das ist nicht heil. Hast einen Kater am nächsten Tag. Nimmst Drogen, wirst süchtig. Das ist nicht heil. Wenn du Bitterkeit in deinem Herzen wachsen lässt, statt zu vergeben, das ist nicht heil, da wachsen die vagen Geschwüre mit und die Beziehungen werden zerstört und du wirst unglücklich und sauer. Aber ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Das ist Gottes Herz. Myrrhe und Aloe, Kassia sind alle deine Kleider, was immer das ist. Vielleicht kennt ihr Frauen das. Aus Palästen von Elfenbein erfreut dich Seitenspiel. Königstöchter stehen da, mit deinen Kostbarkeiten geschmückt. Die Königin steht zu deiner Rechten in Gold von Ophir. Höre, Tochter, und sieh und neige dein Ohr und vergiss dein Volk und deines Vaters Haus. Und wird der König deine Schönheit begehren, denn er ist dein Herr, so neige dich vor ihm. Und die Tochter Tyros kommt mit Geschenk, deine Gunst suchen die Reichen im Volk. Ganz herrlich ist die Königstochter drinnen, von Goldgewebe ihr Gewand. In bunt gewebten Kleidern wird sie zum König geführt. Jungfrauen ihr Gefolge, ihre Brautjungfrauen vielleicht, ihre Gefährtinnen, sie werden zu dir hineingebracht. Sie werden geführt unter Freude und Jubel, sie ziehen ein in den Palast des Königs. Beschreibung jetzt von der Frau des Königs oder der Braut des Königs. In dem Bild, wenn Jesus unser König ist, die Braut, das sind wir, die Gemeinde. Und wir stehen da zu deiner Rechten in Gold von Ophir. Wir dürfen mitsitzen eigentlich in Christus, zu Rechten des Vaters, diesen Platz, geistig gesehen von der Position her, wo wir mit ihm herrschen dürfen. Und dann ist sie schön bekleidet mit all diesen Dingen. Aloe, Cassia, all diese Dinge. Wir sind bekleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Das ist unser Kleid als Gemeinde. Er hat uns gerecht gemacht vor Gott, dem Vater, weil er am Kreuz die Strafe für unsere Sünde auf sich selbst genommen hat. Uns befreit hat davon, von dem, was unser Leben zerstört, die Beziehung mit Gott zerstört. Wir dürfen bekleidet sein mit seiner Gerechtigkeit. Sein perfektes, heiliges, sündenloses Leben wird uns zugerechnet. Deswegen können wir vor dem heiligen Gott bestehen und Gemeinschaft haben und ihn genießen. In der Offenbarung sehen wir die Heiligen, die bekleidet sind mit weißen Kleidern. Und er sagt ihr, vergiss dein Volk und deines Vaters Haus. Jesus hat uns gesagt, wenn du Vater oder Mutter mehr liebst als mich, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Er sagt nicht, dass wir sie nicht lieben sollen, aber er will die Nummer eins sein. Vor Familienbindungen, vor allen anderen. Materiellen Dingen, Ruhm, Reichtum. Gott zuerst, vor uns selbst sogar. Sagt an einer anderen Stelle, wer nicht Vater und Mutter hasst und sich selbst dazu, der kann nicht mein Jünger sein. Vergiss dein Volk und deines Vaters Haus. Folg Gott nach mit allem, was du bist. Lass dich nicht zurückhalten von irgendwas. Und wird der König deine Schönheit begehren, denn er ist dein Herr, so neige dich vor ihm. Und Gott begehrt uns als seine Braut. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Er will uns nicht teilen mit irgendwelchen anderen Götzen oder irgendwelchen anderen Dingen, die wir so oft an Gottes Stelle setzen oder wichtiger machen als ihn, warum unser Leben sich dreht. Gott will der Einzige sein, einzige Zentrum unseres Lebens. Und er begehrt uns als seine Braut. Denn er ist dein Herr. Er ist der Herr. Er sitzt auf dem Thron, am Sonntag haben wir drüber gesprochen. Jesaja, der den Thron Gottes sah. Und sein Gewand füllte den Tempel und diese Engelwesen, die einander zurufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Erde, der heilige, einzigartige, unendlich wertvolle, unvergleichliche Gott, heilig im Charakter, moralisch heilig, abgesondert von uns, einzigartig. Das ist unser Gott und er ist unser Herr. Und das einzig Logische und Richtige ist, dass wir uns vor ihm beugen und uns ihm unterordnen, für ihn leben. Und da haben wir ein schönes Bild davon. Wo sind wir stehen geblieben? Lies mal Vers 14. Ganz herrlich ist die Königstochter drinnen, von Goldgewebe ihr Gewand. In bunt gewebten Kleidern wird sie zum König geführt. Die Jungfrauen, ihr Gefolge, ihre Gefährtinnen, sie werden zu dir hineingebracht. Aber wir dürfen Gemeinschaft haben mit dem König. Das ist wunderbar. Sie werden geführt unter Freude und Jubel. Da haben wir es wieder, Freude und Jubel. Fülle von Freude ist vor deinem Angesicht. Heißt in einem anderen Psalm. Sie ziehen ein in den Palast des Königs. An die Stelle deiner Väter werden deine Söhne treten. Als Oberste wirst du sie einsetzen auf der ganzen Erde. Also hier der Segen, der auf die Nachkommen weitergegeben wird. Dadurch, dass sie in die Beziehung mit dem König eintritt, werden ihre Söhne zu Nachfolgern und zu Königskindern. Das ist auch, was wir sind. Ich will deinen Namen bekannt machen durch alle Generationen. Darum werden die Völker dich preisen, immer und ewig. Hey, dafür wollen wir leben, dass Gott geehrt wird, dass sein Name bekannt wird, dass Menschen ihn kennenlernen, dass wir andere mitnehmen in den Himmel. Dass es uns antreibt, dass die Völker ihn preisen. auf immer und ewig. Und Zeit ist rum, vielleicht ist auch ein ganz guter Platz, Schluss zu machen, da schließt sich der Kreis. Wir haben mit Zeugnis begonnen, wir hören mit Zeugnis auf. Ich wollte eigentlich noch zwei Psalmen machen heute, aber lass uns beten. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es einfach so ein Segen ist, einfach zu lesen und ja, dich zu sehen und das, was du für uns vorhast und deine Liebe, Herr. Und ich danke dir, dass du unser Fels bist, dass du ein Gott bist, der für uns ist und dass uns nichts trennen kann von deiner Liebe, dass du uns zu Überwindern gemacht hast und zu deiner Braut und zu deinen Kindern, zu deinen Erben, Herr. Wir sind so reich beschenkt. Und so, Vater, bitte ich dich einfach, dass du uns stärkst, dass wir deine Zeugen sein können in dieser Welt, anderen erzählen können von dir und dass wir leben, um dich zu ehren, Herr. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.